Und damit herzlich willkommen beim Windhauch Podcast, dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetzt und heute sind bei mir
Janneke Botter
und Katharina Haubold.
Und ihr seid von den Beimeistern und das verwirrt mich natürlich jetzt fundamental, weil die dritte Folge dieses Podcasts waren die Beimeister. Da waren Miriam und Sebastian hier und sagten, wir sind die Beimeister, wir suchen gerade nach Zukunft. Wie sieht das aus? Hört euch gerne diese Folge nochmal an, wenn ihr sie nicht kennt, von Januar 21. Katharina, Janneke, ihr seid jetzt die Beimeister.
Innen.
Was? Innen. Touché. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist passiert in dieser Zeit?
Boah, ja, vieles. Also wir haben vor allem versucht, in der innovativen Struktur irgendwie lebendig zu bleiben. Und Miriam und Sebastian haben für sich gemerkt, 7 Jahre sind ein guter biblischer Zyklus, nachdem es Zeit ist für was Neues. Und so sind die Beimeister quasi nach 7 Jahren auch in eine neue Zeit gestartet. Also die GründerInnen haben das Projekt im Guten verlassen, um Raum zu geben für Neues. Ich bin kurz vor deren Ausstieg quasi ins Projekt eingestiegen und habe so ein bisschen den Auftrag gehabt, quasi die DNA zu übertragen und zu gucken, was kann eigentlich Neues wachsen, wie hat sich das Veedel verändert, was braucht Mülheim eigentlich, ist es noch das Gleiche wie 2015 oder ist es 2022 was ganz anderes? Genau, und dann haben wir das Ladenlokal gekündigt, sind wieder raus ins Veedel gegangen und haben geguckt, was braucht Mülheim, wer ist hier eigentlich inzwischen zu Hause und wie können wir den Menschen dienen und mit ihnen heilige Spuren freilegen? Ungefähr so.
Vielleicht kann man sagen, die Haltung ist geblieben und ein Anknüpfen an die Art und Weise, wie die Beimeister schon immer unterwegs waren, aber die konkreten Formen und das, was es an, ich sag's mal, kirchlicher Gestalt gab sozusagen, dass es neu in so eine Ergebnisoffenheit übergegangen mit der Frage, was brauchst du jetzt?
Ich kann mich aber daran erinnern, dass vor 3 Jahren ja voll die Frage im Raum stand nach Kontinuität eigentlich. Also wie man das weiter finanziert, wie das beständiger Teil von Kirche wird. Und jetzt sagt ihr, nochmal neu rausgehen, nochmal auf die Straße gehen. Also habt ihr wieder von vorne angefangen?
Ja, das kann man auf eine Weise so sagen. Also die Haltung war natürlich schon da und auch die Geschichte, die wir so im Rücken hatten, das war anders als 2015, als das Projekt gegründet worden ist. Und gleichzeitig haben wir, soweit ich weiß, als erstes Projekt in Deutschland so quasi das mit dem Ende der Journey uns wieder an den Anfang begeben, haben uns in Start Again gewagt und haben gesagt, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Genau.
Und vielleicht kann man sagen, inhaltlich auf eine Weise ja, strukturell nein. Also wenn du fragst nach Kontinuität, dann muss man sagen, strukturell, und das war ja vor 3 Jahren irgendwie auch ein Riesenthema, gibt es irgendwie eine Verortung innerhalb der kirchlichen Struktur. Und das würden wir, glaube ich, sagen, ist sehr positiv weitergegangen. Da können wir gleich ein bisschen vielleicht auch was zu erzählen. Da gibt es auch immer noch Fragen und so. Aber da stehen wir nicht an dem gleichen Punkt wie vor 3 Jahren, sondern würden sagen, da ist eine Kontinuität geschaffen worden. Aber das hat uns auf eine Weise auch flexibel gemacht, jetzt neu zu fragen. Und einer der Gründe, warum Miriam und Sebastian gesagt haben, vielleicht ist es Zeit zu gehen, war auch, weil man eben festgestellt hat, dass sich dieser Stadtteil sehr, sehr schnell verändert und Menschen weggezogen sind und dann war ja auch noch Corona und so weiter und so fort. Das heißt, die Umstände waren auch so anders, dass man sagen musste, eigentlich müssen wir die gleichen Fragen neu stellen, weil die Antworten, die wir gefunden haben, gar nicht mehr zwingend die Antworten auf die Herausforderungen heute sind oder die Bedürfnisse heute.
Was sind denn die Bedürfnisse heute im Gegensatz zu dem, was davor war?
Ich glaube, ich kann sagen, Mülheim ist politischer geworden. Mülheim ist auch noch mal jünger geworden. Das sind so äußere Marker, die man hier feststellen kann. Und die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind auf jeden Fall noch mal kirchenkritischer. Also der Gap ist größer geworden zwischen dem, wie institutionalisierte Kirche funktioniert und dem, was die Menschen hier suchen an spirituellen Formen, an gemeinschaftlichen Formen.
Und falls jemand noch nie was von den Beimeistern gehört hat, wenn wir von Mülheim reden, meinen wir Köln-Mülheim. Wir sind am Rhein, nicht an der Ruhr. Und auch nicht am Main, da gibt es, glaube ich, auch in Mülheim.
Aber, ja. Ja, aber das, also, wir Wahl- oder gebürtige Rheinländer wissen ja was Mülheim ist.
Denke ich auch. Es ist auf jeden Fall das schönste Viertel von Köln, kann man dazu sagen.
Ja. Okay. Lass. Ja, also für mich ist Hürth natürlich der schönste Stadtteil von Köln.
Hürth? Da habe ich Vikariat gemacht. Das kann ich nicht bestätigen, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe erst vor kurzem gelernt, dass Hürth gar nicht Stadtteil von Köln ist. Aber naja, was kümmert mich die Vororte von Bonn? Ihr seid ja auch super lang jetzt schon unterwegs, ne? Wenn ihr sagt, 2015 gestartet, das heißt, ihr habt halt bald 10-Jähriges. Gott, ja. Und es ist ja schon auch eine Frage, wie lang bleibt halt ein Startup ein Startup? Also wie lang bleibt eine Gründung eine Gründung, wenn sie sich nicht nochmal verändert? Also wenn ich nachdenke, was ich Leuten über Innovation erzähle, dann sage ich denen, dass der Ablauf von mit einer Vision die Bausteine zu Produkten bauen und die wieder abreißen, der Innovationszyklus ist. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, das ist jetzt in Ordnung, das können wir lassen und das ziehen wir jetzt in die Kontinuität. Und das bleibt quasi so lange in der Kontinuität, bis es komplett stirbt und man macht irgendwas Neues daraus oder sowas. Ne? Also kann man auch sagen, wir haben jetzt ein Gottesdienstformat gemacht, das funktioniert einfach voll gut. Warum sollen wir das jetzt ändern? Das darf jetzt einfach mit der Kohorte mitwachsen. Und vielleicht bekommen wir ein paar Leute hin, aber das ist jetzt quasi kontinuierlich. Jetzt habt ihr euch aber bei den Beimeistern dazu entschieden, nochmal das Neue zu starten. Und du hast gesagt, vor allen Dingen auch, weil Mülheim sich verändert hat. Jetzt könnte man natürlich aber auch anhaken zu sagen, na ja, wieso immer Zeitgeist nachrennen? Also warum müsst ihr euch mit verändern, wenn Mülheim sich verändert hat? Hättet ihr nicht auch einfach sagen können, wir sind hier eine Kontinuität an diesem Punkt? Oder wäre das nicht funktioniert?
Also polemisch gesagt würde ich sagen, Kontinuität, die sich nicht mit den Menschen verändert, gibt schon genug in der kirchlichen Landschaft. Und genau das ist ja unser Auftrag, also zu gucken, was braucht der Ort und wie können wir dem Ort dienen. Also ich würde sagen, wenn wir das aus dem Blick verlieren, uns mit den Menschen zu verändern und zu gucken, was entdecken wir auch in der Welt, was uns als Kirche, uns als spirituell denkende Menschen und fühlende Menschen dient. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann haben wir unseren Auftrag nicht mehr im Blick. Also ich glaube, genau dafür sind wir ja ausgesandt, zu gucken, was braucht dieser Ort, was braucht dieses Viertel und was brauchen die Menschen, die hier sind. Und deswegen gab es für uns eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als mit dem zu gehen, was hier am Ort, also was der Ort uns erzählt und aufträgt.
Und ich glaube, es ist auch ein geistlicher Prozess, der ja auch die eigene Berufung und Persönlichkeit mit umfasst. Und wenn man sich jetzt Köln-Mülheim anguckt, dann gäbe es hier sicherlich auch noch ganz andere Veränderungen und Menschengruppen und so weiter, wo man sagen könnte, also viel Potenzial, auch ganz andere Gründungen noch zu starten. Aber dass wir jetzt ausgerechnet da unterwegs sind, wo wir unterwegs sind und mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, hat ja auch was mit uns zu tun. Von daher gab es, glaube ich, so einen initialen Moment, dass Miriam und Sebastian gesagt haben, wir gehen und machen damit auch Platz für Neues. Aber was dieses Neue ist, definiert sich ja ein Stück weit oder wächst, definiert es, glaube ich, zu statisch, wächst ja auch daraus, dass wir sagen, unser Auftrag ist zu fragen, wo ist Gottes Geistkraft spürbar, auch für uns. Und das hat was mit uns zu tun, das hat was mit dem Ort zu tun, das hat was mit unserem Auftrag zu tun. Und zumindest ist es unser Wunsch, diese Bewegung Gottes irgendwie auch wahrzunehmen. Und ohne das jetzt alles irgendwie zu vergeistlichen, und können wir gleich vielleicht auch noch mal reingehen, weil das ja unter Umständen auch total subjektiv ist, frage ich mich manchmal, würde ich sagen, ist auch eine Stärke von dem, wie die Beimeister angelegt sind, dass das eine größere Rolle spielen darf, als vielleicht in manchen anderen Formen, die deren Kontinuität sozusagen auch in der äußeren Ausdrucksform besteht. Ich glaube, ein Stück weit ist das natürlich immer so, dass die Menschen, die da sind, das auch prägen und dass sich da Dinge auch verändern. Aber ich glaube, wir können das radikaler durchbuchstabieren, weil an uns diese Erwartung nicht so stark gerichtet wird, dass alles bleibt, wie es ist.
Also wenn man das hier ernst nimmt, was hier klappt.
Naja, ich sag mal, dieser Abschiedsprozess war ja hier im Viertel auch sehr unterschiedlich. Also wir konnten das sehr gut argumentieren und ich stehe auch dazu, dass wir das gemacht haben. Und gleichzeitig würde ich sagen, haben auch wir gespürt, dass mit dem Ende quasi der ersten Beimeister-Ära dass das für viele auch schmerzhaft war und dass es auch immer noch Stimmen gibt, also auch jetzt irgendwie 2,5 Jahre später, die sagen, warum habt ihr das gemacht? So, damit habt ihr uns auch einen Ort genommen. Also ich glaube, die Erwartung an die Kontinuität ist schon auch da gewesen. So. Und das war auch ein Abbruch in manchen Beziehungen. So. Und das haben wir sehr gut abgewogen. Und ich glaube, die Entscheidung war am Ende auch die richtige. Aber ich würde sagen, die Erwartung an Kontinuität gab es schon auch von manchen Seiten. So. Also es gab auch viel Unverständnis für unsere Entscheidung.
Menschen sind halt da, weil Zeit, Form, Ort, Person und Thema passen. Und wenn man was davon ändert, ändert man natürlich auch für manche auch Heimat.
Genau,
ne?
Oder also, nimmt sie.
Ja, ich mein, genau.
Gibt und nimmt, ne? Also, das ist ja auch, also keine Ahnung, ich weiß noch, als ich jung und Messdiener war, habe ich mir überlegt, Sonntagsgottesdienst, nee, muss man einfach was anderes machen und sowas. Und davon bin ich mittlerweile total weg, weil ich mir denke, die, die da sind, wollen genau das haben. Es macht keinen Sinn, diesen Punkt zu verändern, weil niemand damit glücklich wird. Ne? Und so könnte man ja auch argumentieren zu sagen, naja, okay, eine Kirche vor Ort hat eben die Beständigkeit für die, die da sind. Und das ist vielleicht auch eine Beschränktheit drin. So, und wenn ich euch jetzt aber höre, würde man ja sagen, eine Kirche, die vor Ort verankert sein möchte, muss sich immer wieder verändern.
Wahrscheinlich wäre ich diplomatisch und würde sagen, wenn es möglich ist, ist Kirche so vielfältig, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse wahrgenommen werden. Also das, was du sagst, ist ja genauso wahr. Es gibt Menschen, für die ist das, was da ist, Heimat und wichtig. Und jetzt per se zu sagen, das muss aber aufgehört werden, weil es auch noch anderes gibt, das wäre ja auf eine Weise auch schräg. Oft ist es, glaube ich, eine Ressourcenfrage und ein bisschen auch die Frage, wie jetzt zumindest Landeskirche als Betriebssystem funktioniert. So, das ist halt irgendwie der normale Modus, dass die Parochie irgendwie alles strukturiert und bestimmt und man deshalb manchmal vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dass das überhaupt eine Option wäre, das zu lassen oder so. Und ich glaube, das ist das, was wir mit Auftrag beschreiben und vielleicht das, was ich meinte, dass es für uns an der Stelle etwas leichter ist, weil von Anfang an so sehr in der DNA und Grundhaltung war, dass es darum geht, Kirche in der Lücke zu sein und Kirche da, wo Kirche sonst nicht ist, in diesem Veedel so. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass es ja nicht nur uns hier gäbe, sondern ganz viele vielfältige Ausdrucksformen und Menschen, die das irgendwie prägen. Und dann darf doch sehr gerne auch ein Sonntagsmorgensgottesdienst oder whatever it is bleiben.
Das ist doch die Frage von einem Ort für Menschen bleiben oder einen Ort für Menschen schaffen.
Wie würde also man kann einen, ja einen Ort mit Menschen gestalten?
Ja.
Ja, es ist ja schon, aber es, also das kommt ja immer wieder, dass man sagt, man geht da eigentlich mit den Menschen. Aber wenn man ehrlich ist, schaffen ja die Personen, die das vorantreiben, erstmal das Fundament dafür, dass das passiert. Weil Menschen könnten ohne euch sich treffen, sie tun es aber nicht. Ne? Und Menschen könnten XYZ machen, sie tun es aber nicht. Es braucht halt immer auch eine, es braucht nicht eine Person, die das macht, sondern es braucht so einen Initiationskreis, Initiativkreis, der sagt, ich fange das jetzt mal an, ne? Wir machen, keine Ahnung, hier einen Bücherschrank hin, was brauchen wir dafür? Wir machen die Elterninitiative, die den Spielplatz macht. Aber es braucht ja immer schon eine Initiative, woran sich Menschen auch festmachen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht gering zu schätzen, zu sagen, es gibt eben auch Leute, die dieses Initiative in die Hand nehmen, um das zu tun. Ne? Aber es, und deswegen glaube ich, ist, also würde ich jetzt nochmal sagen, es ist ja schon die Frage von, bleiben wir ein Ort? Oder schaffen wir einen Ort? Kirchengemeinde entscheidet sich ja ganz oft zu sagen, wir bleiben ein Ort, ne? Und dann oft für die Leute, die gerade da sind, aber sie schaffen halt eben es sehr selten, einen Ort zu bauen für Leute, die noch nicht da sind. Und wenn man jetzt Beimeister gucken würde, das ist jetzt eine Außenperspektive, ihr wisst das wahrscheinlich besser, weil ihr die Leute kennt, habt ihr wahrscheinlich auch dadurch, dass ihr gesagt habt, wir schaffen einen neuen Ort mit vielleicht ähnlichen Vorzeichen, aber wir nehmen diese 8 Jahre Veränderungen im Veedel war und gehen nochmal neu auf die Suche, habt ihr ja auch einen Ort für Leute abgerissen.
Ja, oder? Ich würde sagen, man konnte das damals so ein bisschen dreiteilen. Also zum einen hatte sich Mülheim verändert, weil wir ja so vor allem Menschen zwischen 25 und 45 so im Fokus hatten. Und als ich zu den Ballmeistern gekommen bin, würde ich sagen, waren die Menschen eher an der 45 als an der 25. Und sie hatten ein Stück Lebensweg mit den Ballmeistern gemacht. Also die meisten sind, ich sag mal, kinderlos gestartet und dann mit dem zweiten Kind dann irgendwann aus Mülheim ins Bergische oder Richtung Eifel gezogen und hatten dann quasi einen Lebensabschnitt bei den Ballmeistern verbracht und sind dann aber auch weitergezogen. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut für mehrere Ballmeister-Biografien erzählen. Das heißt, ein Teil der Menschen, die 2015 gestartet sind, waren gar nicht mehr hier. Dann gibt's einen Teil der Menschen, die wie bei jeder Personalveränderung in üblichen Kirchengemeinden auch, dadurch verändert sich ja auch irgendwie Anbindung und Struktur. Und das haben wir auch gespürt, dass dadurch quasi Fluktuation war. Und dann haben wir gemerkt, dass ein Teil an neuen Menschen gekommen ist, die jünger waren und die auch andere Bedürfnisse hatten als die Menschen, die schon längst da waren. Das heißt, es war nicht so ein harter Cut von, es ist ein blühendes Leben, sondern es gab schon so Unstimmigkeiten auch innerhalb der Struktur, dass die Frage war, für wen sind wir jetzt eigentlich da? Für die Älteren, für die Jüngeren und wie bauen wir das auf? Und dann, ja, würde ich sagen, lag die Entscheidung so sehr auf dem Tisch und auf der Hand, irgendwie es abzubrechen. Aber klar, also wir haben auch Menschen auf eine Weise zurückgelassen, wenn man das so sagen will. Und trotzdem finde ich, ist bei der Frage, ein Ort bleiben oder ein Ort werden, ich glaube, das, was ich bei den Ballmeistern besonders erlebe, ist, dass wir nicht in diesem Anspruch leben, von der Wiege bis zur Bahre. Also was Kirche oft für sich beansprucht, in dieser Idee von, wir wollen die Menschen ganzheitlich am besten durch ein ganzes Leben begleiten, sondern wir sind, glaube ich, sehr im Moment und da passiert was Besonderes. Und es ist auch okay, wenn die Leute in zwei Jahren woanders ihren Ort finden. Am liebsten in einer anderen kirchlichen Struktur. Das so, da merke ich, ist mein Christenherz, würde sich das wünschen, dass es auch dann einen Ort gäbe, wo sie andocken können. Aber wir haben nicht den Anspruch, forever and always mit den Menschen connected zu bleiben, sondern für mich ist wichtig, dass sie in dem Moment, in dieser Situation, in diesem Lebensabschnitt bei uns relevante und gute und spirituelle und gemeinschaftliche Erfahrungen machen.
Bedeutet ja, damit sowas funktionieren könnte, bräuchte es eigentlich ganz viele solche Stationen auf dem Weg. Ne? Es gibt ja Beispiele dafür, wie sowas auch geht. Also wenn ich irgendwie an YouTube denke, dann fallen gerade reihenweise Kanäle aus dem Funkraster raus, weil Funk sagt, eure Zielgruppe ist zu alt geworden. Ne? Ihr habt, also wenn man sich halt der Zielgruppe verspricht, ich meine 25 bis 45 ist wirklich auch groß, ne? Aber wenn man sich der Zielgruppe verspricht, halt bedeutet das natürlich auch, ab dem Moment, wo sie älter werden, sind sie raus. Und im kirchlichen Bereich finde ich TC so faszinierend an der Stelle, weil TC wirklich versucht, mit allen Mitteln für erwachsene Menschen diesen Ort unattraktiv zu machen. Also die sind woanders, die dürfen nicht so oft kommen. Ne? Also es gibt so ganz klare Regeln, die deutlich machen, nein, das hier soll ein Ort für Jugendliche und vielleicht noch junge Erwachsene so ein bisschen sein, aber eigentlich so 2021 ist Cut. Und dann freuen die sich, dass sie als Team noch mehr hinkommen. Und das halten die durch. Also es ist ja auch super wichtig, wenn man sagt, man hat eine Kohorte irgendwie im Blick, dass man auch den Raum dafür schafft. Also ein Teil davon, warum Leute nicht sonst in die Gemeinde gehen oder warum FEGs oder sowas und ICFs oft aufhaben, weil ja viel mehr von der eigenen Peer Group da ist, erstmal von demografischen, sozioökonomischen Faktoren oder sowas, die da drin sind, ne? So Ähnlichkeiten und Ähnlichkeit macht Sympathie. Also irgendwie, das ist ja schon eine krasse Entscheidung, wenn man halt sagt, man baut ein Projekt so auf, dass die Leute nicht bleiben können.
Aber ich würde sagen, also es ist ja auch sehr abhängig vom Ort. Ich glaube, für Mülheim passt es gut, weil es für viele auch ein Lebensabschnitt bedeutet. Also ich würde darauf verwetten, dass die Menschen, mit denen wir im Moment verbunden sind, dass die in 15 Jahren nicht mehr hier leben werden. Also vielleicht zwei von denen, aber sicher nicht alle. So, und das da hinein quasi wollen wir gehen. Das ist ja auch in Ordnung. Also die Menschen müssen nicht bleiben. So, sie dürfen weiterziehen, wenn es an der Zeit ist. Also wir wollen sie nicht binden. So, wir wollen sie berühren. So würde ich es vielleicht sagen.
das so lobend über Mülheim gesprochen und dann sagst du, dass die Leute in Mülheim nicht bleiben wollen.
Naja, ich glaube, der Grund, warum viele jetzt hier sind, ist, weil es jetzt stimmig ist. Aber das heißt ja, also ich würde sagen, die Qualität eines Ortes bestimmt sich ja nicht nur darüber, ob er für immer stimmig ist, sondern wenn er in bestimmte Lebensphasen passt. Und das hat ja viele Faktoren. Ja, wir mögen es hier, aber hörte auch neulich jemand sagen, ach, Mülheim, das Land der fliegenden Messer. Also von daher, man kann in Köln auch viele andere Statements über Mülheim finden.
Ich glaube, man kann halt sagen, die Menschen, mit denen wir im Moment in Verbindung sind, sind so in der Regel um die 30 und sind fast durch die Bank ungebunden, kinderlos, leben eher in WGs, eher in alternativen Beziehungskonzepten. Und das hat ja was mit Lebensphasen zu tun. Und das wird sich wahrscheinlich für die meisten mit der Zeit verändern. Und dann ist vielleicht ein anderer Ort stimmiger als so ein sehr urbaner Raum, wo Wohnraum sehr teuer ist, wo man Glück hat, wenn man einen Balkon hat, aber ein Garten ist nicht drin und so. Also das sind ja Faktoren, die für die Menschen einfach in anderen Lebensphasen relevanter werden. Und deswegen werden sie irgendwann diesen schönen Ort vermutlich verlassen.
Aber das bedeutet ja auch, wenn man Kirche vor Ort sein will, dann muss man sich ja auch den Ort angucken, ob es ein fluktuierender oder ein beständiger Ort ist. Also kann ja nicht wohnen in Trier. Hier verändert sich nichts. Hier muss alles auf Ewigkeit gebaut werden. Merke ich so einen Unternehmer in Kosmos, dass hier gibt es halt einfach alteingesessene Firmen. Und dadurch, dass hier kommen natürlich Studis hin, aber die gehen danach auch wieder, weil es keinen Dienstleistungsarbeitsmarkt so richtig gibt. Ne? Das heißt, hier probiert niemand sein Glück mit einer neuen Firma aus. Ne? Und man kann auch nicht darauf hoffen, dass irgendwas danach existiert, sondern wenn man hier was bauen möchte, dann muss das halt Bestand haben. Dann muss das in die Fußgängerzone, wenn es Laufkundschaft ist, weil es außerhalb der Fußgängerzone, also wir haben eine sehr schöne Fußgängerzone, aber außerhalb davon gehen die Leute nicht hin. Ne? Also Trier ist zu klein für Veedel oder Kieze oder Quartiere oder sowas, sondern das ist halt zentrumsnah. Und auch klar, wenn du irgendwie studentisch hast, dann hast du eine Fluktuation drinne. Aber wenn dich jemand nach dem Studium entscheidet, hier zu bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Leute bleiben. So. Und das heißt, das wäre ja eine wichtige Beobachtung nochmal für Leute, wenn sie vor Ort sind und Kirche vor Ort gestalten, ja auch nochmal die Frage zu stellen, wie lange und wie sehr wollen Leute eigentlich an diesem Ort bleiben? Unabhängig von Genuss, ne, wie schön er ist oder so, sondern einfach, was gibt dieser Lebensabschnitt her?
Und auch das ist ja nochmal sehr unterschiedlich, wenn man, also Mülheim ist bevölkerungstechnisch, glaube ich, der größte Stadtteil Kölns. Es wäre jetzt auch falsch, hier alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das trifft auf alle zu. Aber die Menschen, mit denen wir jetzt gerade unterwegs sind, bei denen ist es so.
Beziehungsweise die Menschen, die ihr euch ausgesucht habt, mit
denen
ihr unterwegs
seid. Ja, das klingt sehr intentional. Ne? Also auf eine Weise ist das ein Anteil darin, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie am Reißbrett saßen und uns, keine Ahnung, die Sinusmilieus vor Augen gemalt haben und irgendwie da einen Kreis gemacht haben, sondern das meinte ich vorhin mit, das ist ja vielschichtig, wie so ein Prozess ist. So, ich glaube, das hat auch was mit uns zu tun, aber das hat auch was mit so einem, weiß ich nicht, emergierenden Geschehen zu tun, sage ich mal. So ein bisschen vielleicht wie das, was du mit Thésée beschreibst. Also ich sag mal, Ästhetik spielt natürlich eine Rolle und Sprache spielt eine Rolle und natürlich durch die Akzente, die wir irgendwie mit einbringen und setzen, so ist das vielleicht für manche Leute anschlussfähiger und für andere dann auch weniger. Aber ich habe uns jetzt nicht so erlebt, weil du musst mich korrigieren, wenn du das anders siehst, Janneke, dass das eine völlig irgendwie vorab entschiedene Geschichte war oder so.
Uns hat letztens eine Person aus dem Presbyterium hier in der Gemeinde gefragt, warum habt ihr euch nicht Menschen ausgesucht, also eine Zielgruppe, wenn man es so sagen will, die leichter zu bekommen ist, ungefähr so. Und daran kann man jetzt viel offenlegen. Also uns geht es erstens nicht darum, die Menschen zu bekommen, so, dass
wollt ihr keine Menschenfischer sein?
Fischerinnen, Männern, aber auch das nicht. Also wir wollen keine Menschen bekommen, so, das ist nicht unser Ding. Und gleichzeitig, wenn wir uns davon aber mal loslösen, von diesem, die Menschen kriegen oder however, können wir darauf nur antworten mit, naja, wir versuchen uns ja mit den Menschen gemeinsam auf eine Suche zu begeben. Und dafür ist eine Form von Gemeinsamkeit wichtig. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Also wir suchen in den Orten, wo wir uns vergemeinschaften, ja eigentlich immer nach Menschen, die ähnlich ticken wie wir. So, das macht's leichter und schöner und auch die Erfahrungsräume, glaube ich, manchmal intensiver. Und so haben wir ja oder sind wir ja hier auch mit Menschen unterwegs, wo wir das Gefühl haben, wir sprechen eine Sprache, wir sind auf eine ähnliche Weise auf der Suche, unsere Lebensrealitäten erzählen viel voneinander, wir haben ähnlichen Tagesrhythmus. Also Katharina und ich haben beide keine Kinder. Das macht was damit, wie unser Leben funktioniert. So, wir können viel am Abend unterwegs sein. Das ist meistens was, was für Eltern nicht so zutrifft und was aber für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, super relevant ist.
Hätten wir aber Kinder, wären wir vielleicht auch mit anderen Menschen unterwegs.
Genau. Das spielt, glaube ich, einfach eine große Rolle. Also zu gucken, unsere, wenn man, ich finde diesen Zielgruppenbegriff irgendwie schwierig, weil der so
objektivierend sein kann.
Ja, und so als würden wir sie irgendwie einfangen wollen. So, das ist nicht die Haltung, in der wir irgendwie den Menschen begegnen. Aber das wächst ja auch aus uns heraus und hat ja eine Stimmigkeit, so welche Sprache sprechen wir und was verstehen wir unter einem guten Leben? Und da verbindet sich viel mit den Menschen, mit denen wir hier unterwegs sind.
Man darf ja nicht vergessen, dass einfach Ähnlichkeiten sehr ziehen, ne? Also, das, ich sehe das in den Insights von den unterschiedlichen Instagram-Accounts, zu denen ich Einblick habe, dass man einen Peak hat im Altersdurchschnitt in der Nähe von den Personen, die es sind, so. Und, also ich erreiche Leute stärker im Segment von 25 bis 35 als, andere jüngere CreatorInnen. Was, ne, die halt automatisch viel jüngere Sachen haben. Also irgendwie diesen Faktor Sympathie darf man nicht vergessen, vor allen Dingen, wenn es halt auf diesem Niveau ist. Also ich glaube, was ja viele auch vergessen, ist, dass so Zielgruppen- und Markenbildungsprozessen ja auch auf dem Niveau von Mainstream-Sachen sind. Also nicht von Nische, sondern von, okay, wie kann ich als Coca-Cola, als Audi, als VW, als ING DiBa jetzt die jüngere Zielgruppe erreichen. Und das macht voll Sinn, weil die eh so groß sind und so sehr in der Mitte der Gesellschaft, dass es sinnvoll ist, für eine gewisse Gruppe das nochmal so zu kommunizieren. Aber die haben halt eine Etablierung, ne? Also wenn Kirche als ganze Organisation und Institution sich überlegt, wie kann ich für bestimmte Zielgruppen nochmal Segmente schaffen, ergibt das voll Sinn. Ich glaube, wenn man in kleinen Projekten drin sitzt und man beschäftigt sich zu lange mit der Zielgruppenfrage, kommt man ja auch irgendwann zu dem Verbiegen. Also, was bringt es mir, wenn, keine Ahnung, in eurem Beispiel, ihr jetzt sagt, wir wollen junge Familien erreichen, aber die Lebenswelt von jungen Familien einfach nicht persönlich fassbar ist. Ich merke das in meiner Familie, wir sind die Einzigen mit Kindern und wenn man und auch im Freundeskreis weniger und wenn man dann manche Anfragen bekommt, wie, habt ihr nicht Bock, eine Woche nach New York zu fliegen? Und ich denke so, fuck you, wie soll das gehen mit zwei Kindern? Und dann, ja klar, ab 19 Uhr sitze ich dann auch gerne im Hotel alleine, weil das ist, also ich möchte einen 10-Stunden-Flug mit Kindern haben, weil das ultra geil ist. Und dann möchte ich richtig viel Geld ausgeben, weil ich das ja nicht nur für zwei Personen mache, sondern für vier. Und dann möchte ich auch noch, weil ihr halt abends alle unterwegs seid, um 19 Uhr im klimatisierten Hotelzimmer sitzen und das aushalten. Und das ist, glaube ich, nicht böse intendiert gewesen, sondern einfach mit unterschiedlichen Lebenswelten. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, in so kleineren Projekten sich der eigenen Stärken bewusst zu machen und davon auszugehen, wenn man etwas gut kann und wenn man in etwas gut ist, dann werden das Leute zu schätzen wissen, wenn sie davon mitbekommen, ne? Und zu sagen, ach, keine Ahnung, die können gut Konzerte organisieren, ach, das ist deren Musikgeschmack, ja, hast du automatisch andere Leute da, wie wenn ihr einen Rave baut.
Oder so. Ja, oder ich merke, ich selber bin lesbisch und merke, dass der Queerness-Faktor bei den Beimeistern, seitdem ich da bin, einfach sehr steil nach oben geht. Also wir haben, würde ich mal sagen, eine queere Quote von denen, die wir so namentlich benennen können, von vielleicht fast 50% roundabout. Vielleicht bis sie drunter.
Vielleicht bis sie drüber, würde ich sagen. Aber ja.
Ja, so, aber das erzählt auch was über Mülheim. Also, ne, Mülheim ist auch einfach ein queerer Ort. So, hier ist viel queeres Leben. Die Leute sind hier sehr politisch, sehr links. Das ist ein Ort, wo das auch viel Raum haben kann. So, und wir merken so, seitdem ich mit im Projekt drin, so trägt das was ein. Also das
Und das kann man genau. nicht machen. Also wenn ich könnte genau die gleiche Zielgruppe haben, ich könnte ähnliche Sachen bauen ja. wie du, aber als weiter mhm. Heteromann werde ich andere Sachen, werde ich das nicht genau. erreichen, weil die Ähnlichkeit nicht da ist und weil die Sachen, und wenn ich aber irgendwie dann sage, wie kann ich als große Organisation queere Sachen mehr erreichen, dann würde ich halt Teams bauen, ja. die das machen und dann eben Leute da hinsetzen. Und ich glaube, dass bei diesen Zielgruppenfragen, ich bin nicht so ein großer Freund davon in der Projektentwicklung, weil das oft so Verantwortung abgibt, ne? So, also wir können irgendwie die Kontrolle über die Menschen dadurch erreichen, dass wir so tun, als ob wir sie verstanden hätten. Und Menschen mögen Interaktion mit Menschen und Menschen lieben es, von Stärken zu profitieren von anderen, ne? Und jetzt Stärken nicht im Sinne von kräftig und sozialer Aufstieg, sondern einfach zu sagen so, boah, diese Person kann mir was geben, was ich vielleicht selber nicht habe. Oder ich kann etwas sehr schätzen und ich bekomme da etwas, was ich auch brauche, ne? Und das kann auf Gegenseitigkeit basieren und machen. Und wenn es einfach nur manchmal Aufmerksamkeit und Anerkennung ist.
Ich merke, das, was, glaube ich, für unsere Arbeit sehr relevant ist, dass wir uns große Mühe dabei geben oder es uns sehr wichtig ist, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie in ihrer Lebensrealität ernst zu nehmen und auch ein Stück weit das in der Selbstverständlichkeit auch zu verstehen. Also und das, glaube ich, ist schon auch ein wichtiger Faktor, dass Katharina und ich auch viel Lebensrealität mit den Menschen teilen, mit denen wir arbeiten und merken, diese Begegnung auf Augenhöhe ist das, was ich zum Beispiel in der Parochie ganz anders erlebe, in meiner Rolle als Pfarrperson. Das ist hier ganz anders. Also mein schönstes Beispiel ist immer so, in der Gemeinde werde ich regelmäßig hier und da und dort zum Kaffeetrinken eingeladen. Und das funktioniert bei den Beimeistern andersrum. Also wenn mich mal jemand nach Hause einlädt, dann ist es ein großer Vertrauensbeweis, aber es ist nicht auf so eine Form, ich glaube, die Menschen in der Gemeinde nehmen das oft so als Segnung, Ehrung des Hauses wahr, wenn die Pfarrerin kommt. Und bei den Menschen hier am Ort ist es eher also ich fühle mich eher gesegnet und geehrt, dass ich irgendwie kommen darf und dass sie mich in ihr Leben mit hineinlassen und in ihre Räume und in ihr Zuhause. So. Und diese Form von die Menschen ernst nehmen auf ihrer Suche, in ihren spirituellen Fragen, in ihren Lebensfragen, auch in ihren Entscheidungen. Das ist, glaube ich, was für uns einfach an der Stelle super wichtig ist. Also wir versuchen keine Entscheidung alleine zu treffen und die Menschen nehmen das wahr. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das ganz gut funktioniert, was wir tun.
Wir versuchen ja sehr in so einer Haltung des Zu-Gast-Seins unterwegs zu sein und nicht mit Deutungshoheit und Raumhoheit. Und deshalb, glaube ich, ist auch dieses Wir schaffen einen Raum, kann, glaube ich, irreführend sein, weil wir uns gerade bemühen, nicht so sehr für andere etwas zu machen, sondern eher zu fragen, wo, also natürlich halten wir sozusagen Räume, in denen hoffentlich miteinander etwas geschieht, aber wir sind da in einer sehr großen Angewiesenheit sozusagen unterwegs. Und das als Haltung zu kultivieren und eben zu sagen, wir wissen es nicht besser, wir wissen auch noch nicht, was das Ergebnis ist, aber wir glauben daran, dass in so ko-kreativen Prozessen Schönes miteinander entsteht und dass Gott darin zu finden ist. Und das ist manchmal leichter, wenn man nicht sagt, wir schaffen einen Ort oder wir haben einen Ort. Also wir nutzen zurzeit Jannekes Büro als Ort, aber eigentlich haben wir keinen Ort, sondern das hat sich mehr so ergeben, weil er da war.
Ja, und gleichzeitig muss man ja sagen, ist das eher eine, also es ist nicht irgendwie ein neues Beimeisterlokal oder so. Also ne, das ist vor allem mein Dienstzimmer und da steht jetzt das Beimeistersofa drin und inzwischen noch ein zweites. Und das ist auf jeden Fall irgendwie ein Ort, aber es ist nicht nicht so ein Ort wie der Laden war zum Beispiel. Mhm. So, und es ist ein Übergangsort oder ein Notlösungsort, der in dieser Funktion auch gut ist. Aber wir sind vor allem immer noch ein bisschen Heimat. Los, ja. Also was zumindest die Verortung angeht.
Und das schafft natürlich eine andere Form auch von Augenhöhe. Also das heißt gar nicht, dass es nicht irgendwann wieder auch einen anderen Ort geben kann oder so, aber für diesen Prozess auch loszulassen, was man vielleicht liebgewonnen hatte an Formen. Zu sagen, naja, das hat doch jetzt irgendwie gut funktioniert, wieso machen wir das nicht einfach weiter? Und da sehr bewusst aber zu sagen, wir müssen uns selber helfen, das zu verlernen, damit überhaupt die Lücke und die Offenheit entsteht dafür, dass das andere wieder wird. Und dafür ist, glaube ich, dieses Menschen nehmen uns mit hinein in ihr Leben und geben uns Anteil an dem, was ihnen wichtig ist und was wir in dem entdecken können für unser eigenes Leben, aber auch über unseren Glauben. Ja, das bewegt uns da sehr.
Ihr hattet ja ein Ladenlokal, die Änderungsschneiderei, die keine Änderungsschneiderei ist, mit dem Sofa. Ich hörte, sie ist weg.
Jetzt, jetzt schon habt noch, ihr noch, aber irgendwie Büro. Anders ist da.
Ist jetzt ein Töpferstudio drin.
Auch nett. Was lasst ihr noch alles zurück?
Boah, das kann ich gerade ganz schlecht beantworten, weil wir gerade eigentlich nicht mehr im Zurücklassen sind, sondern im Neuentdecken und Neuaufbauen. Also wir sind gerade sehr dankbar über das, was neu entstanden ist. Und das ist, glaube ich, das, wo unser Fokus liegt. Also wir sind, glaube ich, sehr getragen von der Haltung, die wir von den Baumeistern gelernt haben, vielleicht auch. Also das kann ich zumindest für mich so sagen. Und das ist was wir noch im Gepäck haben und wofür wir sehr dankbar sind. Und ansonsten bin ich so sehr mit dem Blick nach vorne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina.
Naja, dazu gehört ja zum Beispiel, dass wir den Namen zurücklassen.
Ja, stimmt. Den Namen lassen wir zurück. Oh Gott, das ist so frisch. Das ist noch irgendwie, dass ich es noch gar nicht so verinnerlicht habe. Wir sprechen in der Selbstverständlichkeit vom Baumeister, aber eigentlich gibt es diesen Namen gar nicht mehr.
Ich glaube, dass also ich bin im März 2023, also vor etwas über einem Jahr und ein paar Monaten dazugestoßen. Und Janek und ich haben überlegt, wie wir irgendwie miteinander arbeiten und haben uns einen geteilten Kalender angelegt. Und schon da war irgendwie klar, lass uns den mal nicht Baumeister nennen, weil wir wissen gar nicht, ob wir mit diesem Namen weitergehen, weil er ja für die Leute, mit denen wir jetzt vielleicht dann irgendwie potenziell neu unterwegs sind, wahrscheinlich gar nichts erzählt. Und weil ein Name natürlich sehr identitätsstiftend ist. Und ja, dann haben wir diesen Kalender To Be Continued genannt. Weil irgendwie klar war, wir stehen in dieser Tradition, muss man vielleicht sagen, und in dieser Haltung und in einer eben Kontinuität auf dieser Ebene, aber in der Offenheit, dass auch das neu werden kann. Und das war so ganz lange, ich weiß auch nicht, ich glaube so eine Ahnung von, wahrscheinlich muss der irgendwann gehen, so schmerzhaft das vielleicht auch ist und so. Ja, das ist, glaube ich, schon auch mit einem Prozess des Loslassens verbunden. Und gleichzeitig war von Anfang an klar, eigentlich steht all das an konkreter Ausdrucksform zur Disposition, weil das vielleicht gar nicht mehr das austrägt, was es mal ausgetragen hat. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch mal einen Namen behalten darf oder so. Also das war einfach für uns in unserer Situation irgendwie sehr stimmig. Und seit anderthalb Wochen gibt es einen neuen Namen. Also jetzt muss man sagen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist das wahrscheinlich schon länger als anderthalb Wochen her. Aber für uns heute, deshalb ist es noch so frisch, für uns heute sind es anderthalb Wochen.
Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir die knapp eine Woche vor eurem neuen Tauffest setzen, am 28. August, also nächste Woche Mittwoch, soll dieser Name rausgehen. Natürlich alles unter Vorbehalt, also wir nehmen einen Monat knapp vorher auf, also schaut lieber nochmal nach, ob dem so ist, ob das Wetter mitspielt, aber wie heißt ihr denn jetzt?
Oh Gott, das ist richtig aufregend. Wir heißen Mythopia. Im Moment gibt es noch so einen Arbeitstitel Träume und Visionen, aber der wird nicht bleiben. Deswegen, wenn das ja ausgestrahlt wird, gibt es hoffentlich einen anderen Slogan darunter. Genau, Mythopia. So findet man uns auch bei Instagram, wenn man gucken will, wo und wie jetzt dieses Tauffest steigt. Auf dem Baumeister-Account ist ja schon sehr, sehr lange nichts mehr passiert. Wir hatten ein kleines einen Übergangskanal namens Musik, der quasi so eine Konzertreihe, die wir gemacht haben, betitelt hat. Genau, und wechseln jetzt auf Mythopia mit UE. M-U-E-T-O-P-I-A.
Mülheim und die Utopien, weil wir gemerkt haben, dass das was ist, was uns verbindet. Also Mülheim, der Ort natürlich ganz stark und die Utopien, ja, die Träume und Visionen, das, was wir hier miteinander gestalten wollen, was dann hoffentlich auch nicht nur Utopie bleibt, sondern auch konkret wird. Aber gleichzeitig merken wir, das treibt uns sehr an. Also die Frage nach, wie wollen wir gemeinsam leben? Was ist für unseren Alltag wichtig? Wie geht tragfähige Gemeinschaft, was brauchen wir miteinander, wie finden wir Gott darin.
Und gleichzeitig, finde ich, erzählt Utopie auch immer die Mystik und Unverfügbarkeit des Heiligen, so, die in all dem steckt und die das Ganze durchzieht.
Mein Credo ist ja immer, dass Innovation etwas mit Chaos und Neuordnen zu tun hat. Und dass, wenn man an neue Bausteine kommen will, man entweder neue Sachen einkauft, also zum Beispiel neues Personal, oder Sachen kaputt macht. Jetzt geht ihr ja ganz schön mit dem Vorschlaghammer hin, weil es gibt keine Änderungsschneiderei mehr, es gibt kein Sofa mehr, es gibt den Namen nicht mehr. Aber irgendwie sagt ihr, dass die Haltung und die Art und Weise bleibt und den Namen. Also was würdet ihr sagen, ist so, was unterscheidet das zu einer Neugründung? Ich könnte sagen können, Beimeister ist jetzt vorbei, wir machen was Neues. Macht ihr nicht. Ihr sagt, wir bleiben hier in dieser Spur irgendwie. Warum?
Also das Sofa gibt's noch, aber es hat seine Funktion verloren, würde ich mal sagen. Also es ist noch da, aber es ist jetzt einfach nur noch ein Sofa und nicht mehr Symbol quasi der Beimeistergeschichte, zumindest nicht mehr in der Gegenwart. Ich glaube, dass wir auf eine Weise sehr in der Kontinuität des Projekts bleiben. Also das, was die Idee war, nämlich, was brauchen die Menschen hier am Ort? Wie kann Kirche ihnen dienen? Wie können wir Gottes Spuren hier entdecken und freilegen und Menschen verbinden mit dem, was größer ist, als wir denken und sehen können? Und das ist, glaube ich, sehr geradlinig da geblieben. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir in dieser Kontinuität. Aber die Ausdrucksformen müssen sich verändern. Und das würde ich mir eigentlich für Kirche im Grundsatz wünschen, dass das an allen Orten passiert. Also ich finde, das ist gar kein Grund für Neugründung oder für Dinge zu beenden, sondern eigentlich bleiben wir genau die, die wir schon immer sein wollten, nämlich Pferdensucher auf der Suche nach Gott im Leben der Menschen hier in Mülheim.
Und ich glaube, was man wirklich sagen muss, und das sieht man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick in dem, was wir hier im Fehdel machen, ist, dass wir natürlich auf sehr starken Schultern stehen, was die Institution und Organisation betrifft. Also das, was Miriam und Sebastian investieren mussten, damit es eine Verortung in der Struktur gibt, also gerade diejenigen, die jetzt vielleicht die Folge 3 nochmal hören, da geht es ja viel auch um die Frage von Kontinuität im System. Und wir bewegen uns ja, was die Innovationsleistung ist vielleicht falsch, aber so das Innovative betrifft, immer in zwei Richtungen. Das eine ist so, was entsteht hier konkret sichtbar. Aber das zweite ist ja auch, wie geht das eigentlich in einem System, was solche Initiativen, wie wir sie sind, eigentlich gar nicht vorgesehen hat. Und da haben Miriam und Sebastian unfassbar viel investiert. Und wir konnten uns das letzte Jahr, würde ich sagen, oder die letzten zwei Jahre sehr auch auf inhaltliche Fragen konzentrieren, weil da viel geklärt war. Also der Kirchenkreis hat gesagt, wir hosten euch so. Ihr seid ein, also kann man jetzt streiten, ob das ein gutes Wort ist, aber irgendwie, ihr seid ein Projekt im Kirchenkreis. Da steht eine Finanzierung. Um die müssen wir uns eigentlich erstmal selber nicht kümmern, sondern da gibt's eine Anstellung. Das gab es in der Zeit von Miriam und Sebastian zum Beispiel in der Form gar nicht, dass irgendwie klar war, wie Anstellungsverhältnisse auch auf eine längere Dauer, sage ich mal, geregelt sind. Oder dass jemand anders sagt, wir übernehmen auch eine Verantwortung dafür, dass da Geld woher kommt. Und das ist nicht nur auf eurem Schreibtisch und das ist nicht nur euer irgendwie Daily Struggle oder sowas. Und das ist eine Form der Kontinuität, auf der wir natürlich mega krass aufbauen.
Ja, es gibt, also das, was sich, glaube ich, grundlegend verändert hat, ist, es gibt inzwischen eine starke Identifizierung einzelner Stakeholder mit dem Projekt. Also wir sind kein Projekt mehr der Kirchengemeinde. Das ist, glaube ich, auch ein guter Emanzipationsprozess gewesen, um auch Begegnungen auf Augenhöhe zu machen. Die Beimeister haben immer gesagt, wir sind Gemeinde, wir sind Kirche. Und deswegen finde ich, ist es inzwischen auch sehr stimmig, dass wir nicht mehr ein Projekt einer Gemeinde sind, sondern dass wir ein Projekt im Kirchenkreis auf Augenhöhe mit den Kirchengemeinden hier am Ort sind. Also diese Struktur hat sich verändert und das, glaube ich, hat viele Gründe. Zum einen gesehen zu haben, dass Beimeister im Prinzip schon einmal funktioniert haben und dass auch der Neustart gute Chancen hat zu funktionieren, und die Zeichen zeichnen sich jetzt ja auch schon ab. Und gleichzeitig ist auf landeskirchlicher Ebene einfach auch nochmal viel passiert, was in so eine Richtung von Mixed Ecology geht. Ich finde, der Begriff wird gerade so sehr inflationär benutzt, und manchmal fehlt mir noch so die konkrete Umsetzung, weil ich das Gefühl habe, durch diese parochiale Struktur ist der kirchliche Raum eigentlich deckend besiedelt, und ich sehe keine Räume bisher, wo wirklich Platz gemacht wird für neue Initiativen. Also wenn man in diesem Waldbild bleiben will, also müssen einfach irgendwo Lichtschächte entstehen und Flächen, wo sich Neues ansiedeln kann, das sehe ich gerade noch nicht. Ich sehe aber durchaus bei Einzelnen sehr stark den Willen, das umzusetzen. So kann zum Beispiel sagen, also der Kirchenkreis, in dem wir verortet sind, in Köln-Rechtsrheinisch, ist sehr engagiert, irgendwie Räume zu schaffen und zu gucken, wie kann auch in einem Projekt von Regionalisierung, wie können die Beimeister auch in diesem Kontext ihren Raum und ihren Ort bekommen, neben den parochialen Strukturen.
Und gleichzeitig sagt die Kirchengemeinde, wir unterstützen finanziell, und es gibt einen Beirat, wo sich Menschen aus dem Presbyterium der Kirchengemeinde irgendwie mit engagieren und uns auch zur Seite stehen. Es gibt eben die Erprobungsräume in der landeskirchlichen Struktur. Da hat sich einfach sehr, sehr viel bewegt. Und das hat sich verändert. Also, aber für uns schafft das eine Kontinuität, weil wir eben diese Frage nach existenzieller Berechtigung überhaupt nicht mehr so stark stellen müssen, wie das eben vor 3 Jahren der Fall war.
Das zeigt ja, dass Progress over Perfection geht, oder? Also das ist einfach die Tatsache, dass man kontinuierlich an einer Sache arbeitet, auch wenn sich die Produkte dadurch verändern, dass das so letztendlich der Weg zum Erfolg ist. Also diese durchgehende Beschäftigung mit einer Sache, und das fühlt sich dann klein und mühsam manchmal an, aber jetzt muss man bestimmte Fragen nicht mehr klären, weil die mal geklärt wurden oder so. Oder man muss Rechtfertigungssachen nicht mehr machen. Dafür hat man andere Baustellen, ne? Das ist ja auch sowas, was irgendwie PDCA-Zyklen oder sowas zugrunde liegt. Also, dass man eigentlich sagt, man macht immer so einen Schritt und dann versucht man ein neues Plateau einzuziehen. Und man macht wieder einen Schritt und versucht ein neues Plateau einzuziehen. Und das ist mühsam und klein, aber jetzt irgendwie zu merken, nach 10 Jahren, man muss sich nicht mehr dieselben Fragen stellen wie vor 5 Jahren, ist ja auch eigentlich ein Projekterfolg. Also auch zu sagen, wir dürfen uns nochmal wandeln, aber auf einer anderen
Ebene. Ja, ich finde, also das suggeriert ja so ein bisschen, als hätten wir es gemacht. Und das, würde ich sagen, ist nur ein Teil der Wahrheit. Also in der TZI habe ich gelernt, wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht ohnmächtig, wir sind teilmächtig. Und das habe ich sehr stark so erlebt. Also das, was bei uns jetzt erreicht ist, geht nur dadurch, dass alle Ebenen miteinander unterwegs waren. Also dass sowohl auf landeskirchlicher Ebene Prozesse in Gang gekommen sind, dass auf Kirchenkreisebene sich Prozesse entwickelt haben und dass wir im Projekt natürlich irgendwie unseren Beitrag dazu geleistet haben. Aber es lag nicht in unserer Hand, diese Dinge zu bewirken und zu tun. Und das, glaube ich, ist auch wichtig für viele Initiativen, die wo diese Schritte eben vielleicht nicht funktionieren. Also es liegt nicht daran, dass sie es zu schlecht vorbereiten oder zu unstet und daran weiterarbeiten, sondern ja, manchmal ist das System einfach auch sehr mächtig und groß, und manche Initiativen kriegen das eben auch zu spüren, indem sie diese Sicherheiten nicht erreichen können, bevor sie eingegangen sind.
Das passt ja eigentlich ganz gut zu unserem Vorgespräch, wo wir dachten, wir sollten es niemals aufnehmen. Wo wir ein bisschen herumgescherzt haben, wo ich nochmal dran geführt habe, in Psychology of Money, das ist so eine Kolumnensammlung von jemandem, da geht es eigentlich um Investieren, aber ein Part, den er sagt, ist, ja, Erfolg hat was mit Arbeit zu tun, aber genau, immer auch mit Glück. Und das Perfide ist, dass man nie weiß, wie viel Glück eigentlich dahin steckt. Man weiß, je mehr man arbeitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, also arbeiten ist mein ganz, ne, Beschäftigung mit dem Thema und so, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Aber ob es funktioniert und wie und in welchem Maßen, ist immer ein Anteil von Glück. Und den kann man nie einschätzen. Und das stimmt ja auch, ne? Habe ich jetzt, ist irgendwie mal vor 5 Jahren die richtige Person an die richtige Stelle gekommen, die jetzt sagt, ach ja, cool, das ist es, ne? Und auf der anderen Seite ist aber sowas wie Netzwerkarbeit ja auch Arbeit, die man betreibt. Also auch die richtigen Personen zu kennen, die in der Struktur sind. Oder auch die Beschäftigung mit einem System zu haben. Was möchte dieses System haben? Was mag dieses System nicht? Was kann ich bieten? Was kann ich nicht bieten? Das ist ja auch nicht einfach glücklicher Zufall, dass ihr jetzt an Punkten seid, wo Leute mit euch sprechen, sondern da steckt eben ja auch die kontinuierliche Beschäftigung damit drin. Ne? Und ich kann nur, also ich persönlich kann sagen, was ist denn das, was man beeinflussen kann? Und Glück kann man eben nicht beeinflussen. Ne? Es wird nicht glücklicher oder weniger oder, wenn es religiös spricht, irgendwie göttliche Fügung mehr oder weniger da sein. Aber was ich ja schon beeinflussen kann, ist, nehme ich das ernst, was ich mache? Und wenn ich das ernst nehme, was ich mache, dann bedeutet das, ich gebe mir auch Mühe, dass es gut wird. Und ich weiß, ich bin nicht dafür allein verantwortlich, dass es gut wird, aber ich habe auch einen Anteil daran, würde ich sagen. Also ich kann halt zu den Menschen gehen und mit denen reden. Ich kann mich aber auch hinsetzen und darüber mich ärgern, dass ich keine Ahnung habe, wer die Menschen draußen sind. So hängt, es hängt, Erfolg hängt auch von meiner
Handlung ab. Ja, absolut. Und da, glaube ich, teilen wir ja die Credits vor allem auch mit dem, was Miriam und Sebastian hier über viele Jahre auch beackert haben. Also die haben uns auch viel Weg geebnet so, und dafür sind wir wahnsinnig dankbar. Und ich glaube nicht immer.
Wahrscheinlich auch einfach Vorvertrauen, ne? Also das ist halt auch einfach, selbst bei großer Dynamik, dass man weiß, ach ja, die haben schon mal was Gutes gemacht. Ja, genau.
Also auch,
ne?
Dass wir wissen, so, es hat schon mal funktioniert, gibt natürlich uns auch wahnsinnigen Rückenwind. So. Und ich glaube, das haben sie nicht nur für uns getan, sondern auch für viele andere Initiativen, vor allem im Kontext der Erprobungsräume, aber auch darüber hinaus, glaube ich, konnten die Beimeister über viele Jahre einfach Menschen auch ermutigen, dazu ihre Wege zu gehen, sich auf die Suche zu machen und Entdeckungen zu machen.
Und immer wieder zu fragen, was ist unser Auftrag? Mhm. Also um dem dann treu zu sein. Und das, muss ich sagen, ist, also finde ich schon auch was sehr Besonderes, dass ich glaube, es gibt andere Stellen im kirchlichen System, wo das System dem im Weg steht, dass man diese Frage immer wieder intensiv stellen kann und sich darauf zurückziehen kann. Mhm. Und das können wir und versuchen das so radikal wie möglich zu machen.
Was würdet ihr sagen, ist euer Plan, eure Perspektive für die nächsten, ich wollte 3 Jahre sagen, aber ihr seid ja Mistopia, nächstes Jahr.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich sag mal, alles, was wir tun, tun wir nicht alleine. Das ist meistens, versuchen wir einen Impuls von außen aufzugreifen, um die Dinge umzusetzen. Deswegen hängt alles, was wir machen, immer ein bisschen von den Menschen ab, die mit uns unterwegs sind. Die Ideen kommen meistens nicht aus uns, sondern wir versuchen irgendwie Räume aufzumachen für das, was die Menschen bewegt und was sie brauchen. Deswegen ist es ein bisschen unverfügbar für uns. Aber wir träumen natürlich auch. Katharina und ich haben eigentlich jetzt eine ganze Weile von einem festen Ort geträumt. Das ist, glaube ich, kommt so ein bisschen aus unserer kirchlichen DNA, dass wir dachten, wir brauchen jetzt langsam mal einen neuen Ort und hatten auch schon einen dafür ausgespäht. Und jetzt haben wir vor 1,5 Wochen vielleicht kann man Konzept-Workshop sagen mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Und die haben gesagt, nö, eigentlich brauchen wir gar nicht unbedingt einen Ort. Also vielleicht einen kleinen, aber nicht das, was ihr euch überlegt habt. Und jetzt müssen wir neu denken. Also das war eigentlich bislang unsere Perspektive. Wir machen so eine Eckkneipe auf. Aber dieser Traum, den haben die Menschen begraben und den müssen wir uns jetzt hingeben. Das ist so unsere Prämisse. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass es ein Ort wird, der nochmal breiter wird in seinen Gemeinschaftsformen. An manchen Stellen wünsche ich mir mehr Kontinuität. Ich weiß nicht, ob das das Bedürfnis der Menschen ist, aber es ist manchmal meins. Ich wünsche mir einen Ort, der sich auch nochmal expliziter in so spirituelle Ausdrucksformen hinein wagt und vortastet. Und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich mir nicht auch wünschen würde, dass wir mehr würden. Also gar nicht, dass es im Moment so wenig ist, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, von Jahr zu Jahr entdecke ich mehr spannende Menschen und Räume hier in Mülheim und ich wünsche mir einfach noch mehr davon freizulegen und mich zu verbinden und die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen.
Ein Teil dieses Vorgehens, sich von vielem zu lösen, was da war, war ja auch, dass das so sehr netzwerkartig entstanden ist, also eher Beziehungsnetz und Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise irgendwie in Verbindung sind mit dem, was wir jetzt Mütopia nennen. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das auf eine Weise auch nochmal jetzt so ein bisschen Kontur annimmt und besser kommunizierbar wird. Also das ist aber vielleicht auch ein Wunsch, der aus meinem Sicherheitsbestreben kommt. Also mal gucken, ob das so sein wird. Aber ich finde es manchmal gar nicht so leicht zu kommunizieren, was wir eigentlich machen. Weil das eben sehr fluide auch ist und dann immer so Kristallisationspunkte da sind und dann aber auch so ein bisschen wabert. Also ein Grund, warum die Beimeister-Webseite nicht besonders gut gepflegt worden ist, ist nicht nur, weil wir gesagt haben, wir lösen uns jetzt erstmal davon, sondern auch, weil viel ad hoc ist, viel gar nicht irgendwie lange im Vorhinein anzukündigen oder keine Ahnung was ist. Und so dieses, ne, hier ist unsere Webseite, hier steht, wer wir sind und was wir tun. Das ist eben, ja, das war jetzt im Prozess. Und ich glaube, in mir gibt es auch das Bedürfnis, dass das etwas klarer Kontur gewinnt. Und zwar jetzt nicht darin, dass es irgendwie starr oder so wird, sondern dass wir nochmal besser erzählen können, was jetzt eigentlich geworden ist. Also wir haben diese Phase gebraucht, um das selber neu zu entdecken und mit Menschen rauszufinden. Und das ist auch nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, wir können das jetzt schon besser sagen als vor anderthalb Jahren. Und das verknüpft sich für mich, glaube ich, schon auch nochmal mit der Frage von, ja, was, also ein Name, wofür braucht man den? Ich würde sagen, der hat ja was Identitätsstiftendes. Und man kann sich anders dazu verhalten, in einer Zugehörigkeit, die jetzt nicht so eine, ich sag mal, Verbindlichkeit in Gruppen und Kreisen werden wird. So ticken wir nicht und das wird sich auch nicht verändern. Aber besser erzählen zu können, was machen wir eigentlich, das wünsche ich mir.
Wir sehen uns einfach in einem Jahr wieder und dann könnt ihr nochmal erzählen, wo ihr gelandet seid mit dem neuen Namen, sehr gerne, bevor ihr die letzte Frage bekommt. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache: Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst, dann hilfst du uns sehr, wenn du diesen Podcast unterstützt. Wir produzieren den eigenständig und bringen jede Woche dir eine Person, zwei Personen, drei Personen aus dem Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation mit ihren Themen in dein Ohr. Wenn du Lust hast, uns zu unterstützen, dann kannst du das sehr gerne tun auf oach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch. Da kannst du ein kleines Abo abschließen. Das ist für uns die allereinfachste Variante, weil das direkt verrechnet wird und so. Es ist ein kleiner monatlicher Beitrag. Das würde uns sehr helfen, wenn du das machst. Das gibt uns auch in gewisser Weise Planungssicherheit. Ansonsten teile diese Folge gerne weiter, bewerte uns auf den Plattformen. Auch das hilft uns sehr, dass dieser Podcast Verbreitung findet. Liebe Ex-Beimeister, jetzt Mitopia.
Was wünscht ihr euch? Ich weiß auch noch nicht, wie das...
Das haben wir noch nicht gedacht. Das droppen wir beim Tauffest. Wie wir uns zukünftig nennen.
Das ist nochmal die herzliche Einladung, am 28. August nach Köln-Mülheim zu kommen. Das schöne Köln mit dem schönen Reim. Das schöne Mülheim mit dem schönen Reim.
Regentenstraße 42 vorm Luthertor. Für die, die wirklich kommen wollen.
Und für die, checkt nochmal das Instagram-Profil vorher ab, damit das Datum auch wirklich passt und so. Aber für euch natürlich die letzte Frage jeweils einzeln. Was wünscht ihr euch von für eine Kirche der Zukunft?
Es wird ja zurzeit immer wieder gesagt, dass ChristInnen in Deutschland und vor allem auch Kirche eigentlich in einer Minderheitenrolle mittlerweile ist, rein zahlenmäßig. Und man kann das, glaube ich, also unterschiedlich sehen, aber ich habe den Eindruck, dass darin eigentlich eine große Chance liegt, eine Perspektive von den Rändern, sage ich mal, einzunehmen und sich selber darüber bewusst zu werden, wo man irgendwie in einer Tradition steht, in der man lange wer war und ein Machtmonopol hatte und die Deutungshoheit, ob man die nur wirklich hatte oder es vor allem geglaubt hat, weiß ich nicht genau, aber ich merke, für mich ist unfassbar bereichernd in dem, was wir hier machen, dass ich so sehr durch, ich würde es nennen, irgendwie auch Gottesbegegnungen und Glauben bereichert werde an Orten und Stellen, wo ich nie danach gesucht hätte und nicht danach gefragt hätte. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit dem zu tun, zu sagen, wir haben hier keine Deutungshoheit, sondern wir entdecken gemeinsam Gott in der Welt. Und ich glaube, dass in diesem vielleicht, also hängt nicht zwingend daran, aber diese Minderheitenperspektive eine sein kann, die dabei helfen kann. Und das wünsche ich mir für mich und wünsche ich mir auch für Kirche, weil ich glaube, dass da eigentlich eine große Kraft drin steckt und die ganzen biblischen Narrative und so, wie ich Jesus verstehe, sehr stark aus einer Dynamik kommt, die wenig mit Macht und ganz viel mit Neugier und füreinander da sein und miteinander unterwegs sein zu tun hat.
Ich wünsche mir eine Kirche, die weniger sich selbst traut, sondern die spürt, wie viel von Gott sie in der Welt entdecken kann und wie viel Wahrheit da liegt, die sie noch gar nicht gesehen hat. Und ich wünsche mir, dass die Kirche ihre Spiritualität wieder entdeckt. Die suche ich da schon lange und finde sie nur sehr vereinzelt an kleinen, besonderen Orten. Und das, glaube ich, ist was, was uns fehlt, uns aufrichtig und ernsthaft mit Gott zu verbinden und Gott was zuzutrauen in unserem Leben und Wirken und Dasein. Und das nicht nur innerhalb der kirchlichen Strukturen zu sehen, sondern in all der Schönheit dieser Schöpfung, dieser Welt, in den Menschen, die um uns herum schon längst sich auf eine Weise verbunden haben. Und ich glaube, da können wir viel lernen.
Vielen Dank, dass ihr hier wart, von euren Aufgaben, Umbrüchen und Neuanfängen zu erzählen. Danke, Janneke und Katharina, für euren Einblick in die nicht mehr Beimeister jetzt Mythopias ist.
Vielen Dank dir.
Bis in einem Jahr.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.